Wir begrüßen jetzt virtuell unseren Gast Jasmin Nasruddin von Black History Baden-Württemberg. Hallo Jasmin.
Hallo Mats.
Schön, dass du da bei uns sein kannst und du stehst für die Initiative Black History in Baden-Württemberg und stellst sie uns hier mal ausführlich vor. Was ist das eigentlich für eine Initiative?
Genau, also mal danke für die Einladung. Und die Initiative Black History in Baden-Württemberg ist im Mai entstanden. Im Mai gab es einen sehr tragischen Todesfall in den USA. Ein Afroamerikaner namens George Floyd wurde von einem Polizisten ermordet. Und danach gab es wieder einen großen Aufschrei der Black Lives Matter Bewegung, das sich auch sehr stark in die deutsche Gesellschaft übertragen hat. Es gab hier vor Ort Demonstrationen. Schwarze Stimmen haben mehr Sichtbarkeit bekommen und durften über das Thema sprechen, beziehungsweise auch über andere Themen. Und da hat die Initiatorin, die Theresa Heinzelmann, diese Petition gestartet, weil sie und wir zwei anderen, Sam Al-Aya und ich, dann ebenfalls uns gedacht haben, das Thema Rassismus, Antirassismus, aber auch Kolonial- und Migrationsgeschichte kommt zu kurz, gerade im Bildungssektor. Und so hat das angefangen.
Was stand in der, was habt ihr in die Petition reingeschrieben? Was stand da drin?
Genau, also im Grunde ist es uns wichtig, dass Bildungspläne überarbeitet werden und Themen wie Rassismus, Kolonialgeschichte, Migrationsgeschichte ein fester Bestandteil von Schulfächern werden. Das heißt nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Kunst- und Musikbereich, in Deutschunterricht natürlich, aber auch in den Fremdsprachen, dass da einfach nochmal mehr Bedeutung dem Thema gegeben wird. Und auch, dass nicht nur eurozentrische Wissensperspektiven irgendwie behandelt werden, sondern dass man auch mal schaut, hey, was kommt denn eigentlich aus Südamerika oder aus dem vom afrikanischen Kontinent an Wissen und Literatur und Kunst zu uns eigentlich herüber, und dass man das auch in einem eher positiven Licht behandelt und nicht nur Stereotypen irgendwie wieder reproduziert.
Wie sieht es aktuell aus? Habt ihr euch den Bildungsplan dann mal genauer angeguckt?
Genau, also wir haben uns dann die Bildungspläne angeschaut und nicht nur vom Gymnasium, sondern wirklich alle Schulformen, die es gibt. Und uns ist aufgefallen, dass es schon Ansätze gibt, die es zu unserer Schulzeit zum Beispiel noch nicht gab. Wir sind alle so um die Mitte 20, Anfang 30, Ende 30. Und uns ist aufgefallen, dass es diese Ansätze gibt, zum Beispiel den Leitfaden für Toleranz und Vielfalt, den es in der letzten Überarbeitung 2016 neu eingeführt wurde, wo eben mehr Toleranz und Vielfalt im Unterricht gewünscht ist und auch hoffentlich umgesetzt wird. Aber oftmals liegt es dann an den einzelnen Lehrkräften, wirklich auch die Module, die im Bildungsplan vorgeschlagen werden, auch umzusetzen. Und das ist leider noch nicht so ganz klar, wie das gemacht wird. Beziehungsweise, wenn das an einzelnen Lehrkräften liegt, dann muss man halt ein bisschen Glück haben, dass man an die richtige Person kommt oder auf die richtige Schule geht, dass man sich dann auch gezielt und mehr mit dem Thema Rassismus und Kolonialgeschichte beschäftigt.
Also es ist eine Option, eine freiwillige Option, dieser Leitfaden, oder wie kann man sich das vorstellen, dass das nicht flächendeckend dann auch zum Einsatz kommt?
Also es wird natürlich empfohlen, auch vom Kultusministerium, das ist auch die Antwort, die wir von Frau Eisenmann bekommen haben, dass es eine Empfehlung ist an die Lehrkräfte und dass man natürlich auch versucht, diese Themen zu behandeln, zum Beispiel im Modul, wenn es um den Nationalsozialismus geht und das Dritte Reich, wird sehr viel über das Thema Antisemitismus gesprochen, was ja auch eine Art von Rassismus ist. Und dass dann so dieser Teil unserer Geschichte hier in Deutschland behandelt wird. Aber man schaut sich gar nicht genau an, wie die Kolonialgeschichte Deutschlands aussieht. Man schaut sich an, wie französische Kolonien funktioniert haben oder auch britische Kolonien und deren Kolonialmächte und was für Auswirkungen die haben und hatten, auch im 20. und 21. Jahrhundert, aber viel, viel weniger von deutscher Seite. Also viele wissen gar nicht, dass es zum Beispiel eine deutsche Kolonie in China gab oder auch in Kamerun. Namibia ist vielleicht noch eher bekannt, aber dass das einfach viel zu wenig behandelt wird und auch gar nicht in den Schulbüchern so vorkommt. Wenn man Glück hat, vielleicht im Leistungskurs in Geschichte.
Was glaubst du, woran liegt das? Kehrt man einfach nicht so gern vor der eigenen Haustür?
Ich glaube ja. Es hat sicherlich damit zu tun, dass die Aufarbeitung der deutschen Geschichte sehr unbequem sein kann. Und ich glaube, deshalb ist es auch oftmals so schwierig. Man versucht es ganz, ganz knapp zu halten, vielleicht sehr oberflächlich und gar nicht so sehr in die Tiefe zu gehen, wenn es um diese Themen geht. Aber was es für Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft hat, ist vielen dann gar nicht mehr so klar. Denn Geschichte hat natürlich großen Einfluss auf das, was heute passiert, wenn man sich die Geflüchtetenkrise anschaut, wie sich das Stadtbild ändert, was es gesamtgesellschaftlich aber auch mit einem machen kann. Das hat man jetzt ganz deutlich wieder mit dem Todesfall von George Floyd gesehen.
Wie bist du dazu gekommen, so Black History Baden-Württemberg?
Bewegung. Also die Theresa Heinzelmann hat die Initiative gestartet und hat dann die Sam Ayer dazu geholt, die mich dann auch aufmerksam gemacht hat auf die Petition und ich sie dann gefragt habe, hey, braucht ihr noch Unterstützung? Ich kann da sicherlich ein bisschen helfen, ich kenne mich mit der Thematik aus und würde euch da gerne unterstützen. Und so bin ich dann dazugestoßen und wir sind gerade dabei, die Petition nicht nur als Petition laufen zu lassen, sondern uns auch institutionell zu verankern, indem wir ein Bündnis gründen.
Wie könnte das aussehen? Was schwebt euch da vor?
Also unsere Idee ist, dass wir als Bündnis mehrere Organisationen, das können zum Beispiel Migrationsorganisationen oder Antidiskriminierungsorganisationen, als Anlaufstelle dienen können und natürlich kollaborieren und zusammenarbeiten, wenn es um Thema Workshops geht, wie können wir das Thema Toleranz und Rassismus und Antirassismus viel mehr in die Gesellschaft bringen. Wir haben uns jetzt ja sehr stark auf das Thema Bildung festgelegt, aber es gibt natürlich auch andere gesellschaftliche Bereiche, die von dieser Arbeit profitieren. Und uns ist bei der Arbeit mit der Petition klar geworden, dass es schon sehr viele Initiativen gibt und auch Vereine, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber noch gar nicht so bekannt sind. Und wir möchten das dann mit diesem Bündnis sozusagen bündeln und größer machen, gerade auf Landesebene.
Habt ihr sicher schon eure Fühler ausgestreckt? In welche Richtung, welche Kooperation gibt es schon?
Also wir haben sehr viel schon erstmal mit Parteien gesprochen und geguckt, was die denn so bieten. Und durch Parteien, also vor allem den Grünen, sind wir dann auf den Zweig gekommen, dass es viele Initiativen hier gibt. Ich bin selber aus Reutlingen, die anderen beiden aus Biberach und Ravensburg. Und man guckt ja erstmal immer so, was so einem vor der Haustür so begegnet. Zum Beispiel bei mir ist es natürlich Addis e.V. In Tübingen, die aber auch in Reutlingen einiges machen. Hier gibt es sehr viele Migrantenvereine, die sehr viel Bildungsarbeit auch machen. Aber auch in der Landeshauptstadt gibt es einige. Es gibt den ISD, also die Initiative für schwarze Menschen. Die haben eine Ortsgruppe in Stuttgart. Es gibt ganz viele Vereine und ganz, ganz kleine Gruppierungen, die man durch dieses Bündnis dann vereinen kann.
Und ihr seid mit drei Personen, drei Frauen, machen Black History Baden-Württemberg?
Genau, wir drei Frauen haben dieses Bündnis sozusagen jetzt so in den Startlöchern und wollen aber natürlich nicht nur zu dritt bleiben, sondern das einfach ganz auf der ganzen Landesebene irgendwie etablieren, sodass kleinere Gruppierungen, die vielleicht bei sich in der Region arbeiten, von unseren Ressourcen, die wir hoffentlich bieten können, profitieren.
Inwiefern geht der Blick über die Landesgrenzen auch hinaus?
Also die Petition ist eine bundesweite Initiative, die sich Black History in Deutschland nennt. In 15 Bundesländern gibt es diese Petition, weil natürlich Bildung ist Ländersache. Dementsprechend muss man immer natürlich auf Landesebene schauen, was da passiert. Die einen sind mehr erfolgreich als die anderen, aber wir machen auch bundesweite Aktionen, zum Beispiel am 17. Dezember vor dem Bildungsministerium in Berlin, das stellvertretend für unsere bundesweite Initiative steht. Aber klar, wir schauen jetzt aber eher erstmal, was wir hier so auf Landesebene machen können, gerade weil das Thema Bildung so zentriert und so zentriert ist und so unterschiedlich auch ist, wie die Länder mit dem Thema umgehen. Wir haben hier halt eben diesen Leitfaden für Toleranz und Vielfalt, aber haben zum Beispiel einen Landesaktionsplan gegen Rassismus, was wir hier in Baden-Württemberg noch nicht haben. Und da können die halt natürlich an anderer Stelle andocken und anfangen mit ihrer Arbeit als wir.
Wie steht Baden-Württemberg da im Bundesvergleich da? Wie würdest du das einschätzen? Ist so ein Leitfaden ist ein Anfang, aber noch lang nicht alles, ja?
Auf jeden Fall. Also wenn man sich mal Baden-Württemberg anschaut, wir haben einen Migrationsanteil von um die 31%. Das ist ein gutes Drittel der Bevölkerung hat hier einen Migrationshintergrund und das wird sicherlich auch mit der Zeit steigen, einfach weil Baden-Württemberg auch als Wirtschaftsstandort sehr beliebt ist. Wenn man sich auch die Geschichte anschaut mit den Gastarbeitern, ist es klar, warum wir hier so viele Menschen haben mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte oder auch Fluchterfahrung, sodass wir sehen, dass da noch viel, viel mehr gemacht werden muss. Es gibt eine Antidiskriminierungsstelle und es gibt auch sehr viele Migrantenvertretungen. Ich selber bin zum Beispiel im Integrationsrat Mitglied in Reutlingen, wo wir hier im sehr, sehr viel Migrationsbevölkerung haben. Wir haben überdurchschnittlichen Anteil, das sind so um die 40%. Und da sehen wir, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Also die Ansätze sind da, die Strukturen sind so zum Teil aufgebaut, aber es muss halt eben ausgebaut werden. Deswegen denken wir, dass es in Baden-Württemberg noch sehr viel zu tun gibt.
Wie waren die ersten Reaktionen, wenn du gesagt hast, ihr habt auch mit der Frau Eisenmann Kontakt gehabt?
Also zunächst war es erstmal sehr schwierig, überhaupt sichtbar zu sein. Also wir haben sehr viele Parteien angeschrieben. Wir haben auch erstmal geschaut, wen können wir in unseren Städten anschreiben und haben unsere Oberbürgermeister kontaktiert und kamen dann auch ins Gespräch mit Frau Eisenmann. Leider nicht mit der erhofften Antwort, unsere Petition übergeben zu können, beziehungsweise ein Gespräch zu führen. Wir haben ein Schreiben von ihr bekommen, wo sie eben erläutert hat, dass es eben diesen Leitfaden gibt und diesbezüglich auch eine Handreichung für Lehrkräfte in Arbeit ist. Jedoch wir diese Ansätze als zu wenig sehen und uns wünschen, dass sich ab der nächsten Legislaturperiode was ändert. Und dadurch, dass ja natürlich jetzt auch die Landtagswahlen im März anstehen, haben wir versucht, auch mit verschiedenen Fraktionen, die im Landtag sitzen, in Kontakt zu treten und haben vor allem mit verschiedenen grünen PolitikerInnen sprechen können, die uns gesagt haben, wir versuchen da auf jeden Fall was in unser Wahlprogramm aufzunehmen. Vor allem die grüne Jugend ist da sehr, sehr aktiv, die ebenfalls an einem Landesaktionsplan, ähnlich wie in Schleswig-Holstein, gegen Rassismus arbeitet. Und hoffentlich wird das in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt. Und da müssen wir dann wieder andocken und hoffen, dass wir da auch mehr Unterstützung vom Kultusministerium bekommen.
Da gibt's ja, glaube ich, viele Kräfte, die da versuchen, auch einzuwirken, auch und Lobbyarbeit zu machen. Glaubst du, dass das ein gutes Wahlkampfsthema auch sein kann?
Absolut. Also wir gehen davon aus, dass es ein wichtiges Thema sein kann. Natürlich für die eine Partei mehr als für die andere. Aber gerade deswegen sind wir auch offen und möchten mit allen Fraktionen sprechen und einfach einen Blick drauf kriegen, wie sie das Thema behandeln, wie offen sie darüber sind und wie wichtig das auch für sie ist. Also Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus sind alles Themen, die immer wieder aufkommen, weil sie einfach auch nicht weggehen. Und da ist es echt ganz wichtig, das auch als Wahlkampfthema aufzunehmen. Wir hoffen deswegen, dass es auch so sein wird.
Also ihr wendet euch dem gesamten Spektrum auch von Diskriminierung zu und nicht nur quasi jetzt den People of Color, was mit dem Namen Black History, der ist halt, oder wie steht das im Zusammenhang?
Also wir sind natürlich gegen alle Diskriminierungsformen und ähnlich wie mit Black Lives Matter schauen wir nicht nur, dass schwarze Leben etwas wert sind, sondern wirklich die von allen People of Color beziehungsweise Menschen, die marginalisiert werden in unserer Gesellschaft, die Diskriminierung ausgesetzt sind. Das sind Queer People, das sind Menschen mit Behinderungen, Transmenschen, intersexuelle Menschen. Wirklich jeder, der von Diskriminierungserfahrungen betroffen ist, soll sich von unserer Arbeit angesprochen fühlen. Dasselbe gilt auch, wenn wir uns mit dem Thema Migration beschäftigen, dass wir auch Menschen, die Fluchterfahrung haben, mitgedacht werden. Also das soll jetzt nicht irgendwie nur eine einseitige Initiative sein. Das ist es im ersten Moment so gewesen mit der Petition. Aber wir haben auch für uns relativ schnell gemerkt, es betrifft nicht nur schwarze Menschen, sondern es betrifft alle Menschen, die eben Diskriminierung ausgesetzt werden. Und da ist eben das Thema Antisemitismus auch ganz wichtig. Und auch Rechtsextremismus macht auch nicht Halt vor Menschen, die vielleicht nicht unbedingt marginalisiert werden.
Wie, ihr habt da so ein großes Feld jetzt und das als eine junge, neue Gruppe mit drei Personen. Wie setzt ihr eure Agenda? Wie sieht eure Alltagsarbeit aus als Black History Baden-Württemberg?
Also wir sitzen ja alle drei an unterschiedlichen Orten, haben alle irgendwie Vollzeitbeschäftigungen beziehungsweise studieren und arbeiten. Und da ist es ganz wichtig, dass wir gut miteinander kommunizieren, klar miteinander kommunizieren und dass wir auf einer Wellenlänge sind. Also wir haben alle ähnliche Vorstellungen von Werten und wissen, was wir mit dieser Arbeit, die wir tun, erreichen möchten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir alle drei an unterschiedlichen Punkten im Leben auch wären und andere Vorstellungen hätten mit dieser Arbeit, dann würde es nicht funktionieren. Und dadurch, dass wir drei Frauen sind, also eine relativ kleine Gruppe, funktioniert das auch ganz gut. Also wir treffen uns eigentlich wöchentlich online per Skype und versuchen sehr viel auch per Sprachnachrichten und E-Mails zu klären, teilen uns die Arbeit auf, wenn wir jetzt zum Beispiel die Presse kontaktieren oder versuchen, Gespräche zu führen mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren oder auch mit politischen Parteien, dass wir gucken, dass mindestens eine Person sich drum kümmert, wenn es geht, natürlich alle drei dabei sind, was aber nicht immer funktioniert, so wie heute zum Beispiel.
Wie hoch ist der Aufwand? Wie hoch ist die Belastung auch?
Es kommt drauf an. Also wir teilen uns das gut auf und wenn jemand merkt, oh, ich schaff diese Woche vielleicht nicht so viel, dann ist es auch in Ordnung und dann teilt man sich das wieder anders auf oder sagt, okay, es muss jetzt nicht irgendwie so zeitnah passieren, weil bei so zivilgesellschaftlichem Engagement ist es auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und einen langen Atem hat. Und man sollte nicht so schnell irgendwie ausgebrannt von dieser Arbeit sein und deswegen sollte man sich vielleicht auch nicht zu viel vornehmen. Deswegen gehen wir das immer so ein bisschen Schritt für Schritt an und überlegen uns auch, was wir langfristig wollen. Das ist zum Beispiel jetzt so mit der Planung unseres Bündnisses. Wir sind gerade dabei, unsere Satzung fertig zu schreiben und das dann auch zum Notar zu bringen, notariell zu beglaubigen und dann im nächsten Jahr zum Jahreswechsel dann durchzustarten. Also wir versuchen jetzt nicht irgendwie alles auf Teufel komm raus fertig zu kriegen oder zu erreichen, weil es ist klar, jeder ist unterschiedlich beschäftigt. Das ist bei PolitikerInnen so, als auch bei anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, die ebenfalls sehr viel zu tun hat. Und natürlich auch die Pandemie schränkt einen sehr ein.
Zu Gast virtuell Jasmin Nasruddin von Black History Baden-Württemberg. Ihr setzt euch ein für einen neuen Bildungsplan mit neuen antirassistischen Elementen. Und ihr habt auch eure Motivation aus den eigenen Erfahrungen aus der Schule. Wie hast du das denn selber quasi wahrgenommen damals auch? Warst du da schon auch sensibilisiert? Wie war das bei dir, Geschichtsunterricht auch in der Schule? Und woran erinnerst du dich da jetzt auch in Bezug auf diese Aktivitäten?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich noch nicht so ganz sensibilisiert war in meiner Schulzeit. Die ist jetzt auch schon etwas länger her. Aber wenn ich da so zurückschaue, haben wir natürlich sehr viel das Thema NS-Regime behandelt, aber auch zum Beispiel DDR-Regime. Aber weniger ging es da um Kolonialgeschichte. Also ich kann mich da irgendwie nicht so wirklich dran erinnern. Klar, Commonwealth und Indien so ein bisschen. Aber so richtig haben wir uns nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt, was ich so im Nachhinein natürlich sehr schade finde, weil ich als schwarze Person, als schwarze Frau hier in Deutschland sehe das natürlich kritisch, heute vor allem, dass dieses Thema einfach nicht behandelt wird. Man wird immer so ein bisschen außen vor gelassen. Deswegen finde ich es ganz besonders wichtig, dass es jetzt nach 15 Jahren, seitdem ich jetzt nicht mehr in der Schule bin, doch eine Zeit für eine Änderung ist und dass man das vielleicht mal wirklich stärker thematisiert, vor allem, weil auch die Klassenzimmer immer bunter werden, immer vielfältiger. Und das war schon zu meiner Zeit so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die einzige POC war, vielleicht die einzige Schwarze in der Klasse, aber halt eben nicht die einzige POC. Und ich glaube, man wünscht sich dann auch mehr Repräsentation durch die Inhalte, die im Unterricht behandelt werden. Ich selber habe zum Beispiel dann Themen wie die Bürgerrechtsbewegung als Referat behandelt oder wenn es um das Thema Afrika ging, habe ich auch versucht, das Heimatland meiner Mutter, die aus Eritrea kommt, durch ein Referat zu behandeln und positiv so zu besetzen. Aber man kann halt eben nicht von der Schülerin erwarten, dass sie sozusagen das ganze Thema trägt, sondern das muss schon auch von der Schule an sich kommen.
Ja, welche Inhalte könntest du dir da vorstellen oder was, wo krankt es am meisten, wo ist am meisten quasi Notwendigkeit da?
Also ich sehe es eigentlich so, dass es wirklich fast in allen Fächern behandelt werden muss. Es muss halt auch nicht immer so explizit sein, sondern es soll normalisiert werden. Also Diversität soll irgendwie nicht dadurch gekennzeichnet werden, aha, da ist jetzt eine schwarze Person oder aha, da ist jetzt eine asiatische Person abgebildet oder jemand, der einfach generell migrantisch gelesen wird, entweder aus dem Balkan oder aus der Türkei, Nahem Osten, sondern dass es wirklich normalisiert wird und zum Beispiel, wenn wir das Thema Kunst oder Musik aufgreifen, dass man sich dann auch anschaut, hey, die Musik aus dem Nahen Osten hat die und die Musikrichtung beeinflusst oder diesen Musiker. Oder wenn man sich zum Beispiel das Thema Sprache anschaut, also im Deutschunterricht gibt es ja auch sehr viele Migranten, die deutsche Literatur geschrieben haben, also gerade so zeitgenössische Literatur, kann da super gut auch als Lektüre im Unterricht benutzt werden, was ja auch schon zum Teil stattfindet in anderen Bundesländern, aber noch nicht so, wie man sich das wünscht. Also man liest sehr häufig natürlich irgendwie Kafka und Dürrenmatt und Bertolt Brecht und so und das ist auch gut und wichtig, aber es gibt natürlich auch zeitgenössische SchriftstellerInnen, die da auch sehr viel leisten mit ihrer literarischen Stimme, die eben einen Migrationshintergrund haben. Und das ist einfach wichtig, dass da einfach Repräsentation da ist. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, wo man heute ansetzen muss. Und natürlich auch das antirassistische Denken und Handeln. Also, dass einfach Stereotypen und Vorurteile abgebaut werden. Man sieht es immer wieder. Also, ich bin sehr viel auf Twitter unterwegs und es gibt irgendwie gefühlt jede Woche einen neuen Skandal, weil im Schulbuch irgendwie stereotypische Inhalte reproduziert werden, ob das N-Wort ist oder das stereotypische Bild einer asiatischen Person. Und gerade da muss dann auch so der Verlag, der Schulbücher rausbringt, sich auch überlegen, okay, das ist irgendwie nicht mehr so realitätsgetreu, wie kann man unsere Gesellschaft balancierter und neutraler widerspiegeln und so, wie halt jeder ist, einfach normal.
Gibt's da? Wie sieht's da aus, der Kontrollmechanismus, um da auch solche quasi Fauxpas zu vermeiden? Weil
also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal an jeder Stelle zu gucken, dass da auch Diversität herrscht, also dass dann vielleicht nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen, die Migrationserfahrung haben oder Fluchterfahrung haben, die mit diesem Thema einfach sensibilisiert werden, sich damit beschäftigen können. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das Thema Schulbücher anschaut, da schreiben ja natürlich auch Lehrkräfte mit. Dann bedeutet das, dass es wichtig ist, dass die sensibilisiert werden. Und Frau Eisenmann versucht das mit einer Handreichung, aber ich glaube, es würde viel mehr Sinn machen, wenn man schon in der Ausbildung der Lehrkräfte ansetzt und Module durchführt, die eben dieses antirassistische Denken und Handeln und die Sensibilisierung fördern. Es gibt schon sowas in der Art und Weise, man nennt es einfach interkulturelle Kompetenz, was ja auch super wichtig ist und davon lebt eigentlich auch unsere Gesellschaft. Aber manchmal kommt da das Thema Rassismus viel zu kurz und man hat dann sozusagen Blindspots. Man sieht, erkennt diese Sprache, diese rassistische Sprache manchmal nicht, wenn man nicht mit der konfrontiert wird als betroffene Person, sodass dann eben diese Fauxpas passieren. Und da muss man halt ansetzen, wirklich bei der Ausbildung der Lehrkräfte.
An vielen Ebenen, ja, Ausbildung, Lehrkräfte, aber auch dann eben Bildungsplan und dann im Unterricht und wie du sagst, nicht nur im Geschichtsunterricht, aber speziell im Geschichtsunterricht. Wie könnte es da aussehen, wenn, dass man die deutsche Kolonialgeschichte da auch noch mal, ja, welche Punkte wären da denn essentiell auch?
Also auf jeden Fall sollte man sch schauen, dass man erstmal die Berliner Konferenz behandelt. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass die Kolonialmächte sich in Berlin im 19. Jahrhundert getroffen haben und entschieden haben, welche Länder bzw. welche Regionen zu welcher Kolonialmacht gehören sollen. Wenn man da ansetzt, dann versteht man sicherlich viele Narrativen, die dann passiert sind in anderen Ländern, ob es jetzt zum Beispiel Großbritannien ist oder Frankreich, aber vielleicht dann auch, welche Rolle Deutschland in dem Punkt gespielt hat. Und dann ist es auch wichtig, die Völkermorde der Herero zu behandeln, dass da Stämme von Deutschen ermordet worden sind, von denen viele hier in Deutschland gar nichts wissen. Oder auch, wenn man ein bisschen weiterschaut, auch das Thema Gastarbeiter sich genauer anschaut. Man hat Gastarbeiter nach Deutschland geholt, um die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen, was ja ein rassistisches und antisemitisches Regime war im Dritten Reich. Und dann sollen sozusagen AusländerInnen das Land wieder aufbauen und eigentlich wieder zurückgeschickt werden, was die aber nicht tun, sondern sie bleiben hier. Und diese ganzen Narrativen sind so komplex, dass es sehr, sehr schwierig ist, vielleicht das auch in einer Unterrichtsstunde oder zwei Unterrichtsstunden zu behandeln. Man braucht da sicherlich mehr Zeit. Aber dass man diese Momente in unserer Geschichte sich nochmal genauer anschaut. Oder vielleicht fragt man sich auch, hey, warum ist jetzt plötzlich der Begriff Moor negativ oder Mohrenapotheke? Warum gibt es da plötzlich den Aufschrei, dass man die Straßennamen ändern sollte oder die Geschäftsnamen, wenn es jetzt irgendwie ein Restaurant ist oder ein Café oder eben eine Apotheke? Also da muss man sehr, sehr gut ansetzen. Und gerade im Geschichtsunterricht bietet sich das natürlich super an.
Kannst du die Berliner Konferenz noch mal ein bisschen zusammenfassen, wer da alles beieinander saß und was da dann genau rausgekommen ist?
Gerne. Also bei der Berliner Konferenz, ich weiß gerade jetzt nicht mehr das genaue Jahr, es muss in den 1890ern gewesen sein, da haben sich Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, es müsste auch Spanien und Portugal noch dabei gewesen sein, haben sich zusammengesetzt und haben sich den afrikanischen Kontinent sozusagen vorgenommen, wie man die Länder jeweils verteilt. Und Deutschland hat zum Beispiel Kamerun bekommen, Belgien war auch dabei, fällt mir gerade natürlich ein, ganz groß mit Kongo. Die Italiener waren zum Beispiel in Eritrea, aber auch in Libyen. Die Briten waren in Ägypten und vor allem in Nordafrika und haben dort eben Einfluss geübt, haben natürlich auch sehr viel Raub betrieben, was auch sehr wichtig ist so in der Geschichte, was vielen vielleicht nicht so bekannt ist und jetzt auch gerade immer stärker wieder im Fokus gerät. Diese Berliner Konferenz hat sehr viel an Macht verteilt bzw. Macht auch genommen, nämlich von den Afrikanern. Die ganzen afrikanischen Völkergruppen waren plötzlich damit konfrontiert, dass irgendwie Ländergrenzen gezogen wurden, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben, weil natürlich viele Völkergruppen und Stämme überall verteilt sind, hatten so keine Macht mehr. Zum Teil war es auch so, Beispiel Kongo, dass bestimmte Stämme politische Macht erhalten haben und Autonomie und die anderen unterdrückt wurden. Und dass mittlerweile so viel noch nachzieht, Kongo ist da das beste Beispiel mit dem Genozid in Ruanda mit den Tutsi und den jetzt habe ich gerade den
Hutu.
Hutu, genau, danke. das hat natürlich sehr viel ausgemacht und ist heutzutage auch noch so präsent, zumindest auf dem afrikanischen Kontinent, vielleicht nicht mehr so sehr hier in Deutschland, aber diese eine Konferenz in Berlin hat so viel Elend und Tragödie ausgelöst, dass es ganz wichtig ist, dass das behandelt wird. Und das war noch vor Hitler. Also Hitler hat natürlich auch sehr viel Elend und Tragödie und hat eben den Antisemitismus nochmal auf eine Spitze getrieben, das bis dahin undenkbar war und immer noch undenkbar ist, aber es ist passiert, dass da die Aufarbeitung viel zu kurz kommt und man denkt so, ja, es ist jetzt schon vor 3 Generationen vielleicht gewesen, es ist schon lange her, bald 100 Jahre, warum müssen wir das jetzt nochmal irgendwie aufarbeiten? Das ist auch so ein Thema, das immer wieder kommt und Kolonialgeschichte muss eben aufgearbeitet werden, weil das so viele Nachwehen gezogen hat, dass deswegen sehr viele Stereotypen und sehr viele Probleme noch darauf zurückzuführen sind.
Im Prinzip beruhen die Grenzziehungen oder die heutigen Grenzen in Afrika auf der Berliner Konferenz, ja?
Genau.
Und welche weiteren Kontinuitäten gibt es da noch aus der deutschen Kolonialgeschichte jetzt vielleicht nochmal?
Ein Punkt, der gerade immer wieder besprochen wird, ist Kolonialgüter, die sich nicht mehr in dem jeweiligen Heimatland befinden, sondern in irgendwelchen Museen hier in Westeuropa, ob das jetzt in Großbritannien ist oder in Deutschland. Man ist sich nicht genau sicher, wo diese Kolonialgüter liegen, zum Teil schon. Aber da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, welcher Ort soll ein Museum sein? Soll es ein Ort sein von Raubkunst? Sollen hier irgendwie koloniale Kontinuitäten weiterhin so gezeigt werden, sollen diese Kolonialgüter wieder zurückgegeben werden, soll es Reparationszahlungen geben. Diese Thematiken kommen gerade immer wieder auf und sind auch wichtig zu besprechen, weil ich glaube, uns ist hier in Deutschland gar nicht so klar, was da eigentlich genau passiert ist und warum wir überhaupt noch Kolonialgüter haben. Und man sollte sich dann schon auch hier in Baden-Württemberg fragen, haben wir denn Kolonialgüter? Und wenn ja, wieso haben wir die noch hier? Und was machen wir damit? Sollen wir die zurückgeben? Gibt es da irgendwie eine Art und Weise, wie wir sie zurückgeben können? Oder sollen wir Zahlungen durchführen? Also das sind so Themen, die jetzt gerade auch nochmal häufiger gesellschaftlich thematisiert werden.
Was hältst du da für eine gangbare Lösung?
Ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich würde mir wünschen, dass es zurückgegeben wird. Ein Beispiel, ich war 2018 in London und war da im Victoria and Albert Museum. Und dort gab es eine Ausstellung, die hieß Magdala. Und da gab es Kolonialgüter aus dem Kaiserreich Äthiopien. Also ich habe auch äthiopische Wurzeln. Und das habe ich dann dort gesehen. Da waren halt auch Kleidungsstücke und Kronen von der Prinzessin. Und ich habe mir gedacht, so, es ist... Einerseits ist es schön, diese Stücke sehen zu können, aber gleichzeitig hat das auch ein ungutes Gefühl bei mir ausgelöst, weil ich gedacht habe, das hat hier eigentlich nichts zu suchen in diesem Museum in London für mich und andere hier zu sehen, sondern sollte wieder an den Ort, wo es herkommt, zurückgehen und vor allem die Geschichte muss da wieder auch irgendwie aufgearbeitet werden. Das war so ein kleines Stück britisch-äthiopischer Geschichte, die dort halt eben dargestellt wurde, aber ich hätte mir gewünscht, dass man das halt eben wieder zurückgibt und sagt, wir haben hier gemordet und eure Kleidungsstücke und Kreuze geklaut, Und wir geben es euch aber jetzt zurück und entschuldigen uns für diese Taten. Das würde ich mir wünschen, auch für andere Länder. Also das war jetzt ein Beispiel, das ich konkret gesehen habe, aber es gibt viele andere, die da ähnlich sind.
Hast du ein Beispiel auch, wo es schon mal so eine Rückgabe gab oder auch eine Entschuldigung?
Es gab Ansätze dieses Jahr aus Deutschland, wo man sich entschuldigen wollte für die Taten gegen die Herero. Aber ich glaube, das war sehr schwierig, das zu behandeln im Bundestag, weil sich natürlich einige Fraktionen sich dagegen wehren, sich dazu zu äußern. Ich glaube, Merkel als Kanzlerin ist da schon offener dafür. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, sich da zu einigen, weil das auch gesamtgesellschaftlich eigentlich nicht so wirklich diskutiert wird. Und deswegen müsste man eigentlich ansetzen, dass die ganze Gesellschaft erstmal dafür sensibilisiert wird, was da eigentlich passiert ist. Und dann kann man eigentlich auch eine Entschuldigung einfordern, wobei man natürlich das auch jetzt schon machen kann und danach dann die Gesellschaft darüber informiert und warum das überhaupt nötig war. Aber ich glaube, man muss da echt schon mit ein bisschen Bildungsarbeit ansetzen und schauen, so hey, das ist passiert, das haben wir angestellt und wir entschuldigen uns dafür und ihr solltet auch davon wissen und wir sollten das gemeinsam aufarbeiten und dann können wir auch in Zukunft hoffentlich die Dinge anders angehen.
Ja, was gehört da alles dazu, noch zu so einer gesellschaftlichen Aufarbeitung? Wie erreicht man auch da eine breite Schicht oder eine Menge?
Also es ist auf jeden Fall ein unbequemes Thema. Also Rassismus, Kolonialgeschichte, Migrationsgeschichte, wie viel da Menschen wehgetan wurde und wehgetan wird. Es ist zum Teil ja auch schon sehr unbequem, darüber zu reden, wenn es irgendwie Nazi-Verbrechen innerhalb der eigenen Familie gab oder dass man da eben diese Verbrechen, die Verwandtschaft angestellt hat, irgendwie zu besprechen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, eben offen diese politischen Diskussionen zu führen. Also jetzt nicht nur irgendwie in einer Talkshow bei Anne Will oder so, sondern wirklich, dass man das Gespräch miteinander sucht. Und das passiert auch schon im Alltag. Also es gibt ja auch oftmals Alltagsrassismen, und denen wir alle begegnen. Und ich glaube, es ist wichtig, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, mit Nachbarn, mit Kollegen, wirklich mit jedem, der auch offen ist, diese Themen zu behandeln und zu besprechen, auch in das Gespräch zu gehen. Und das kann unbequem für mich sein, es kann unbequem für die Person, mit der ich spreche, sein, aber wenn man darüber spricht und immer wieder auch spricht, kann sich dann auch hoffentlich was ändern.
Kannst du nochmal vielleicht auch diesen Völkermord an den Herero auch nochmal zusammenfassen, wie der vonstatten gegangen ist? Was war da der Auslöser? Das war deutsche Kolonie in Namibia, ja?
Genau, also es war eine deutsche Kolonie, was heute die Namibia ist, der Staat. Und es wurden zwei Völkerstämme ermordet, also ein Genozid verursacht durch die Deutschen, die bewusst die beiden Stämme angegriffen haben, weil die sich natürlich gegen die Kolonialmacht auferlegt haben. Also sie wollten nicht, dass diese Kolonialmacht politische Macht hat über ihre Stämme. Und die wurden dann innerhalb von 4 Jahren, zwischen 1904 und 1908, also schon sehr lange her, bewusst und sehr kaltblütig ermordet, zum Teil auch in Konzentrationslagern. Dementsprechend gab es dann auch während dem NS-Regime Konzentrationslager. Das ist vielen auch nicht bewusst, dass es diese ersten Konzentrationslager in Afrika gab, auch von den Deutschen vor Hitler und gegen die Herero und die Nama.
Und da haben deutsche Soldaten diese Kriegsverbrechen und diese Sachen begangen, ja?
Genau.
Mit dem Ziel des Völkermordes.
So ist es. Und das Auslöschen, die ethnische Säuberung im Grunde der beiden Stämme.
Und da gab es bisher keine Entschuldigung, keine offizielle?
Keine offizielle, nein.
Und welche Widerstände gibt es da? Wer hat im Bundestag da was dagegen?
Also es ist eine reine Vermutung, dass da natürlich die AfD-Fraktion dahinter steckt. Nicht nur natürlich, sondern natürlich auch einzelne PolitikerInnen, die sich gegen so eine Entschuldigung, die gegen so eine Entschuldigung stehen. Und ich sehe es halt als sehr schwierig, wenn sich eine, wenn der ganze Bundestag sich nicht dafür einigen kann, sich dafür zu entschuldigen, dann läuft da irgendwas gewaltig falsch. Und da sollte es auch nochmal Aufklärungsarbeit geben. Vielleicht muss man da auch nochmal die Bundestagsabgeordneten nochmal anders sensibilisieren für die Thematik, was da eigentlich genau passiert ist. Weil es natürlich ähnlich wie mit der Shoah Menschen gibt, die solche Verbrechen relativieren und sagen, ja, ist halt passiert. Kann man nichts machen und dass man da halt eben drüber hinweg sieht und sagt, so, das ist schon so lange her, über 100 Jahre, warum sollen wir uns jetzt dafür entschuldigen? Also solche Argumente gibt es immer wieder.
Und da sind wahrscheinlich noch viel, ist noch viel Arbeit zu machen, um das dann zu erreichen.
Absolut.
Wir reden noch mal hier. Du hast eben auch diesen Alltagsrassismus erwähnt, der ja immer wieder oft auch ungewollt, unbewusst oder so ja auch gemacht wird. Aber wie reagierst du selber, wenn dir sowas begegnet, ob jetzt selbst betroffen oder auch wenn du es bei anderen mitkriegst?
Also es ist immer sehr schwierig, sich mit diesem, mit so Erfahrungen auseinanderzusetzen. Mir begegnet das natürlich sehr häufig im Alltag, ob das jetzt irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist oder in anderen Kontexten. Auf jeden Fall gab es jetzt das in letzter Zeit immer wieder mal, dass das N-Wort mir begegnet ist. Ob es jetzt zum Beispiel im Generalanzeiger ist oder auf der Straße, weil jemand einen anderen Schwarzen mit diesem Begriff beschimpft. Und was ich mache, ist, ich beschwere mich. Also entweder gegen die Person, die das macht, so auf der Straße, so hey, das geht gar nicht. Man muss aber natürlich auch gucken, kann mich diese Person irgendwie körperlich angreifen? Das war jetzt ein Mann, der das gesagt hat. Und ich als Frau gucke natürlich auch, oh, setze ich mich dem jetzt so auseinander und lass es zu, dass er vielleicht, dass ich da körperlich angegriffen werde oder auch verbal mit anderen Begriffen selbst davon betroffen sein werde. Oder wenn ich das jetzt zum Beispiel im GA lese, wenn da das N-Wort irgendwie behandelt wird, weil ich weiß nicht mal mehr den Kontext. Ich glaube, es ging darum, irgendein Politiker wollte den Begriff benutzen. Es stand auf der Seite 3 ganz groß als Überschrift und ich dachte mir so, okay, das kann doch nicht sein, dass eine lokale Zeitung, die weiß, dass es in Reutlingen und auch in anderen Städten, die diese Zeitung beziehen, Migranten gibt, die sicherlich nicht davon erfreut sind, diesen Begriff schon morgens beim Frühstück zu lesen. Da tue ich mich dann auch schwer zu sagen, okay, wie gehe ich dann vor? Es tut weh. Das ist so erstmal so auf emotionaler Ebene. Das gibt einem Stich, weil man natürlich nicht auf solche Stereotypen reduziert werden möchte. Und gleichzeitig muss man aber auch seine Stimme erheben und sich beschweren. So, hey, das geht doch nicht und so. Also es gibt ja Leserbriefe, das ist so ein Weg, den man angehen kann. Natürlich aber auch die Redaktion um ein Statement bitten. So, warum schreibt ihr sowas? Aber ob man dann was zurückhört oder nicht, ist nochmal eine andere Frage.
Hast du da was gehört vom GEA? Gab's da?
Leider nicht, nee, nee.
Wie stehst du zu dem jetzt, ne? Also die Umbenennung auch von Mohrenstraßen, Mohrenapotheken gibt es ja viele.
Ist auch ein kontroverses Thema und ich finde es wichtig, dass solche Straßennamen geändert werden, aber gleichzeitig muss auch gesagt werden, warum man diese Namen ändert. Weil ich glaube, vielen ist nicht bewusst, woher dieser Begriff erstmal kommt und was er bedeutet und wie stereotypisch dieser Begriff ist und veraltet und sehr abwertend ist. Ich glaube, das ist so vielen nicht so ganz im Kopf. Jeder möchte ja weiterhin irgendwie Mohrenkopf sagen können. Oder es gibt diese eine Schokolade mit dem Mohr, was jetzt ja auch geändert wurde. Das ist auch wichtig, dass es geändert wird, weil man da natürlich auch ein bisschen mit der Zeit gehen sollte. Und Sprache ist sehr dynamisch und entwickelt sich auch immer neu weiter. Und gleichzeitig fände ich es aber gut, wenn jetzt zum Beispiel eine Mohrenstraße umbenannt wird oder eine Mohrenapotheke, dass es eine Beschilderung zum Beispiel gibt, ein Schild, das hingestellt wird. Wir haben diese Straße, die früher Mohrenstraße hieß, umbenannt, weil, und dann vielleicht auch nochmal erklären, was einen dazu geführt hat oder warum jetzt eben die Stadt sagt, hey, wir möchten jetzt diesen Begriff aus unserem Wortschatz entfernen. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn man es einfach so sang- und klanglos macht, ist es auch nicht gut, sondern da muss auch ein bisschen Bildungsarbeit passieren. Und vielleicht liest sich jetzt nicht jeder dieses Schild durch, aber vielleicht bleibt auch eine Person stehen und denkt sich, wow, ich habe das gar nicht irgendwie so auf dem Schirm gehabt, dass der Begriff Moor so abwertend sein kann.
Wie ist es dann bei Kinderbüchern zum Beispiel, die jetzt aus der Vergangenheit kommen, wo noch eben auch noch nicht so eine Sensibilität da war? Da gibt es ja auch heiße Diskussionen. Wird jetzt Pippi Langstrumpf oder Jim Knopf umgeschrieben?
Also auch da fände ich es gut, wenn man die Begrifflichkeiten ändern würde, weil wenn ich bin jetzt keine Mutter, aber wenn ich habe kleine Neffen und Nichten, und ich lese denen ungern diese Bücher jetzt vor, obwohl ich die selber als Kind sehr gerne gelesen habe. Aber halt eben noch nicht sensibilisiert war für dieses Thema und meine Eltern halt eben auch nicht. Aber ich bin es und kann meinen Kindern später und auch jetzt meinen Neffen und Nichten schon weitergeben, hey, dieser Begriff ist überhaupt nicht okay und es sollte auch nicht so drinne stehen in den Büchern. Und da wäre es halt gut, auch da das zu ändern, einfach mit der Zeit zu gehen, aber dann auch ein Vermerk zu machen, dass man dann am Anfang des Buches schreibt, wir haben den und den Begriff geändert, weil es einfach abwertend und verletzend ist und mit einem passenderen Begriff ersetzt und einfach weitermacht. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm und finde es eigentlich total schade, dass so viele auf diese historischen Begriffe beharren, obwohl es Menschen auch wehtut. Also es ist halt eben real.
Dann würde ich gerne nochmal diesen Eurozentrismus auch ganz kurz ansprechen, den du vorhin ja auch mal benutzt hast, der auch in der Schule, gerade im Bildungskontext, wird sehr viel nur innerhalb von Europa verhandelt. Wo kann der Blick da noch weiter über den Tellerrand gehen, wo auch, dass das vielleicht ja als eine Bereicherung auch erfahren wird?
Also ich habe ja vor allem den Kunst- und den musischen Bereich in die Richtung schon gezogen, aber es gibt natürlich auch literarisch ganz viel, wo man aus anderen Ländern sicherlich viel lernen kann. Also in den letzten Jahren ist ja vor allem westafrikanische Literatur aus Nigeria und Ghana vor allem sehr populär geworden. Chimamanda Ngozi Adichie ist da ein gutes Beispiel, die sehr erfolgreich mit ihren Werken ist, Amerikaner, ihr Buch. Aber auch andere SchriftstellerInnen, die in die Richtung arbeiten, können doch sicherlich auch im Unterricht behandelt werden. Ich selber bin diesen ganzen Autorinnen und Autoren erst im Studium begegnet. Ich habe Literatur- und Kulturwissenschaften in Tübingen studiert. Und erst da bin ich diesen Künstlern und Autoren begegnet. Oder auch generell, wenn ich mir Kunst anschaue und in Museen gehe, ich liebe es total, in Museen zu gehen, begegnet man anderer Kunst sehr wenig. Und im Kunstunterricht könnte man das eigentlich super gut einbinden, wobei man natürlich immer so schaut, oh, wir behandeln jetzt Kubismus oder Impressionismus oder Renaissance, was halt sehr europäisch ist und ist, einfach weil man denkt, also ich glaube, es ist jetzt natürlich nur eine Vermutung von mir, dass man meint, und das ist halt auch wieder rassistisch, dieser Gedanke, dass Kunst und Literatur und andere auch Wissen eher primitiv sein, wenn es aus einem anderen Kontinent kommt als Europa oder Amerika dann später, was ja auch von Europäern dann besiedelt wurde. Deswegen ist es sehr schwierig, das wahrscheinlich zu durchbrechen, aber es wäre total schön, wenn man sich damit mehr beschäftigen würde.
Auch das hilft, Hierarchien, Vorurteile abzubauen und Toleranz zu fördern, ja, den Blick zu erweitern über den eigenen Tellerrand. Was sind die nächsten Schritte? Black History Baden-Württemberg, was habt ihr noch vor?
Also ich habe ja einmal schon erwähnt, die bundesweite Aktion in Berlin am 17. Dezember. Und wir gründen jetzt unseren Bündnis und hoffen, dass wir da auch mehr mit anderen zusammenarbeiten können im 2021. Das sind so die zeitnahen Schritte und wir hoffen aber auch, dass wir noch vor den Landtagswahlen oder hoffentlich spätestens kurz danach wieder ins Gespräch mit dem Kultusministerium kommen, beziehungsweise auch mit anderen politischen Akteuren, um das Thema Rassismus institutionell und strukturell besser verankern zu können, hoffentlich mit einem Landesaktionsplan gegen Rassismus.
Der dann Eingang findet auch in den Bildungsplan der Schulen und dann wird es eine flächendeckende Auseinandersetzung geben, die anders, die ja selbstverständlicher ist, als es jetzt ist. Jetzt hängt es noch mehr ab von einzelnen Personen, ja.
Genau.
Jasmin, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte, für deine vielen Infos. Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte. Wir werden es natürlich weiter beobachten und auch darüber berichten.
Dankeschön, Matze, für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.